So, schöne Grüße, Morgen. Für manche von uns dauert ja der Morgen schon ein bisschen länger. Beim Werner bin ich mir relativ sicher. Werner, hast du geschaut?
Die letzte halbe Stunde.
Die letzte halbe Stunde? Jetzt hätte ich mehr erwartet von dir heute.
Das hat schon
gereicht. Oder du hast gedacht, nein, ich will heute bei der Predigt wach bleiben. Und deswegen doch nicht so viel schlafen. Nicht so wenig schlafen. Darf ich kurz in die Runde fragen, nur wer ist zufällig noch aufgestanden und hat das Match heute angeschaut, damit ich weiß, so ungefähr, wer müde werden könnte. Theoretisch wird es nicht so lange dauern heute. Aber ich bin selber etwas müde. Ich bin zwar nicht aufgestanden, aber ich bin lang aufgeblieben und auch dann ungefähr um 6 Uhr wieder aufstehen, so ungefähr. Starten wir mit einem kleinen Quiz von den letzten Dingen, die wir gemacht haben. Schauen wir mal da. Das Ding zum Laufen kriegen, das wird passen. Ja. Ein Gemeindequiz zur aktuellen Predigtserie. Wie heißt das biblische Buch, den wir uns derzeit widmen, im Original? Der Paul hat ja schon ein paar Mal gesagt, um was es heute geht. Aber im Original heißt es, das ist jetzt für die Streber unter. Hebräus. Oder heißt es Epistole pros Hebräus oder pros Hebräus? Ich gebe euch nur ein bisschen einen Tipp. Übersetzt heißt das der Hebräer oder der Brief an die Hebräer oder der Brief den Hebräern oder einfach nur den Hebräern oder an die Hebräer. A, B, C. Wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C? C ist richtig.
Ja,
es heißt einfach nur an die Hebräer. Frage Nummer 2. Diese Frage ist für die Normalos unter uns. An wen ist das Buch in erster Linie geschrieben? In erster Linie? A. An die Juden der damaligen Zeit. An Heidenchristen der damaligen Zeit. Oder an Judenchristen der damaligen Zeit. Weiß wer A? B. Und C. Ah, wieder C. Sehr gut, wieder die meisten wissen es. Ja, es ist geschrieben an die Judenchristen der damaligen Zeit. Das bedeutet, die ersten Christen waren ja eigentlich ursprünglich Juden, haben sie dann aber irgendwie zu Jesus bekehrt, sind Nachfolger von ihm geworden und an die ist es geschrieben, ursprünglich. So, dazu die nächste Frage. Welche Aussage passt am ehesten zu diesen Heidenchristen? Das ist für die Weinviertler unter uns. Alles Leiwand. Also war für die Christen, um die es geht, alles Leiwand. Fehler. Danke, meine liebe Frau. Zweitens, alles nicht so einfach. Oder drittens, Entschuldigung, nicht so einfach, aber weinviertlerisch, alles der Schatz, ja, mit dem Glauben und so weiter. Jetzt für A. B. C? B ist richtig, ja, ist alles nicht so einfach. Ja, also die waren zwar vielleicht zuerst voll dabei, sind Christen geworden, aus Überzeugung haben sie bekehrt, super, aber mit der Zeit sind sie draufgekommen, es ist auch nicht alles so einfach. Und das ist ganz normal. Ja. Sie haben Anfeindungen erleben müssen von anderen, und das war ganz einfach nicht so einfach.
Aber am Ende ist es eh alles
verschossen. Du, ich glaube, dass die durchaus das nicht so gesehen haben. Ja, also das sind dann ja auch einige immer dabei geblieben. Nicht ohne Grund. So, was versucht der Hebräerbrief deutlich zu machen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, an welche Gruppe das war. Schauen wir mal. Egal was glaubt, Hauptsache es hilft. Ist das so die Hauptaussage vom Hebräerbrief? Oder B. Jesus ist a goat, vielleicht kommt euch das schon bekannt vor wieder. Haben wir schon mal gehabt. Oder Jesus ist eine Ziege. Ich glaube, ich habe das für die Jugendlichen ausgewählt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, diese Frage. Antwort A, egal was ihr habt, Hauptsache, es hilft.
Was heißt Goat? Übersetzung.
Jesus ist a goat. Sehr gut, dass du nachfragst. Goat ist eine Abkürzung. Ja, hat ein gewisser, wie heißt der Fußballer? Der Leonardo. Der Dingsbums da heute. Der
Cristiano.
Der Cristiano Ronaldo, danke. Wieder meine Frau, danke. Hat einmal auch mal gesagt, ich bin ein Goat, heißt greatest of all times. Ja, greatest of all times. Übersetzt heißt Goat auch Ziege. Das englische Wort Goat. Aber mit den einzelnen Buchstaben greatest of all times. Und ist es eine Ziege? Also Antwort A. Antwort B. Ja, da haben wir schon die richtige. Also, das ist die Hauptaussage vom Hebräerbrief. Jesus ist the greatest of all times, der wichtigste von allem und alles dreht sich um ihn. Und das ist jetzt ziemlich deutlich eher für die Jüngeren. In welchem göttlichen Kapitel, können aber auch die Älteren gut erraten, in welchem göttlichen Kapitel befinden wir uns? Im 6., im 7., im 8.? A, B, ja, 7 und C, 8. Noch nicht. So, ich glaube, die Hälfte der Predigt ist jetzt ungefähr vorbei. Schauen wir mal. Gut. Ich habe der Predigt aber auch einen halbwegs seriösen Titel gegeben. Durch Jesus vom Alten zum Neuen Bund. Also durch Jesus vom Alten zum Neuen Bund. Ein Untertitel wäre da noch Codename Melchisedek. Melchisedek. Wir haben von dem schon öfter gehört. Heute sollte sich das ein bisschen auflösen, was es mit diesem Melchisedek auf sich hat. Um den heutigen Text ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir da ein bisschen eine Spurensuche betreiben und mal schauen, was hat es mit diesem Melchisedek auf sich. Wenn man eine Bibel aufschlägt, im 1. Mose 14, 17 bis 20, wird man feststellen, das ist ganz am Anfang von der Bibel. Ja? Ganz am Anfang von der Bibel. Da ist noch fast nichts passiert. Ja, gerade mal Schöpfung, Sündenfall, Kain und Abel, Turmbau zu Babel und dann sind wir eigentlich schon gleich da. Das ist die Zeit vom Abraham und das war nicht so eine super Zeit. Da ist ziemlich zugegangen. Also da hat es einige Könige gegeben, die nicht so Riesenkönige gewesen sein, aber halt einige Länder, die Krieg gegeneinander geführt haben. Und in diese Kriegswirren sind der Abraham und der Lot auch hineingekommen. Und der Lot ist ja der Neffe vom Abraham, der ist verschleppt worden, also im Zuge von diesen Wirren. Und der Abraham hat das mitbekommen, also dachte, das geht gar nicht, den müssen wir wieder zurückholen. Dann hat er sich ein paar von seinen besten Mannen geholt, und ist den Kriegern nachgestürmt, haben die dann besiegt und den Lot wieder befreit. Der Abraham hat jetzt aber nicht nur den Lot gerettet, sondern auch einige andere. Mehrere Gefangene sind freigekommen und da kommt jetzt dieser erste Text, wo der Melchisedek vorkommt. Ich lese da 1. Mose 14, 17 bis 20. Als er nach dem Sieg, also der Abraham, als er nach dem Sieg über Kedor, Laomer und die mit ihm verbündeten Könige zurückkam, zog ihm der König von Sodom ins Schaveat-Tal entgegen, das jetzt Tal des Königs heißt. Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester des höchsten Gottes. Er segnete Abraham und sagte: Gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und gepriesen sei der höchste Gott, der deine Feinde an dich ausgeliefert hat. Darauf gab ihm Abraham den Zehnten voll von allem. So, jetzt haben wir ein bisschen was rausgefunden. Der Melchisedek, von dem wir eben schon öfter gehört haben, der war scheinbar ein, sage ich jetzt mal, ein guter Mann. Melchisedek heißt König der Gerechtigkeit, schon ganz gut, also vielleicht war er ein sehr gerechter Mann. Dann steht aber auch hier, er war König einer Stadt namens Salem. Salem heißt Frieden. Vermutlich ist das so die Ursprungsstadt von Jerusalem. Ja, das ist dasselbe Wort. Sozusagen Bürgermeister von dieser Stadt. Er hatte also einerseits einen normalen Job, Bürgermeister, König dieser Stadt. Andererseits hatte er aber auch einen geistlichen Job, weil er eben Priester war. Als Priester ist man sozusagen Repräsentant des Volkes vor Gott. Also man vertritt das Volk vor Gott. Das macht eigentlich ein Priester. So, was lernen wir noch von ihm? Er hat scheinbar Anstand gehabt. Also seine Leute wurden befreit, vielleicht er auch, aber ich glaube seine Leute. Und er bedankt sich. Er bringt Brot und Wein für die Zurückkommenden. Aber nicht nur das. Er segnet diese Leute auch, ja, und er betet für diese Leute. Und scheinbar, ja, als Priester verehrt er den Gott als Schöpfer des Himmels und der Erde. Das klingt jetzt vielleicht für uns nicht so spannend, aber wir müssen uns in Erinnerung rufen, das ist ganz am Anfang von der Bibel. Ja? Wir kennen aus der Bibel eben diese Geschichten, die ich gerade vorher aufgezählt habe, bis zum Abraham. Und dann ist aber dieser Melchisedek, der scheinbar ein Priester ist. Und ich habe mich gefragt, wie passt das in die Geschichte? Wo kommt denn der her, dieser Priester? Wer hat ihn denn als Priester eingesetzt? Und das, auf das gibt es eigentlich keine Antwort. Dieser Melchisedek, der taucht auf, macht was Gutes und dann verschwindet er eigentlich wieder. Ja? Man weiß nicht, wo er herkommt. Man weiß nicht, wer seine Vorfahren waren. Man weiß nicht, wo er danach hingegangen ist. Man weiß nicht, ob er Nachfahren gehabt hat. Er ist irgendwie so eine geheime Figur. Schauen wir mal weiter. Es gibt nämlich noch mehr Spuren von diesem Melchisedek. Und wir waren jetzt am Anfang ganz in der Bibel. Würde man jetzt in der Mitte von der Bibel aufschlagen, da findet man die Psalmen, da taucht dieser Melchisedek wieder auf. Und das ist, chronologisch gesehen, ungefähr 1000 Jahre später. Da heißt es in Psalm 110, der Vers 4, der Herr hat geschworen. Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung, also nach der Art und Weise Melchisedeks. Das finde ich ziemlich cool. Dieser Melchisedek, der taucht da ganz am Anfang nur mal ganz kurz auf, ja, er macht was Gutes, dann hört man 1000 Jahre nichts von ihm, aber nach 1000 Jahren wird wieder von ihm gesprochen. Und zwar relativ positiv. Wie ist dieser Psalm zu verstehen? Das ist eigentlich ein Psalm, wo sozusagen Gott zum König spricht. Ja, in dem Fall war das der König David. Und er sagt zu diesem David, du bist ein ewiger Priester, so wie Melchisedek. Also das war so eine Zusage von Gott an den David. Und das Spannende an dieser Geschichte ist, dass es erstens mal, der David war in erster Linie König. Er war gar nicht unbedingt Priester, also das hat vielleicht gar nicht so gepasst irgendwie. Und andererseits heißt es auf ewig. Wie kann das auf ewig sein? Und wenn man jetzt mal so rein menschlich denkt, könnte man es vielleicht so verstehen, wenn einer was Gutes gemacht hat, dann wirkt sich das einfach eine Ewigkeit aus. Mir ist dazu, wie ich mich vorbereitet habe, eine Geschichte eingefallen von meiner Oma. Ich war früher mit meiner Oma öfter essen, habe sie eingeladen. Na, Blödsinn, ich habe sie herumgeführt, sie hat mich eingeladen. Und wir waren dann in einem Gasthaus und zu dem Wirten von dem Gasthaus hat sie gesagt, der lässt dann nach dem Essen zu uns kommen und sagt, hallo, hallo. Und hat meine Oma gesagt, Herr Bürgermeister. Ja, der war aber schon lange nicht mehr Bürgermeister. Aber für meine Oma war das auch so, er ist der Bürgermeister und er wird für sie immer ihr Bürgermeister bleiben. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen auch so gemeint. Ja. Die Ordnung von Melchisedek, dieser Priester, ist irgendwie so ein ewiger Priester, weil er einfach was Gutes gemacht hat, er wird immer ein Priester sein. Und dann kommt noch dazu, dass man eben nicht weiß, wo der herkommt und wo der hingegangen ist. Das hat auch ein bisschen so einen Touch von, der ist immer irgendwie schon gewesen. So, jetzt schauen wir aber weiter. Also, 1000 Jahre später wird wieder von dem gesprochen, und zwar sehr positiv. Und jetzt kommen wir zum Abschnitt von heute. Das wäre eben das Kapitel 7 vom Hebräerbrief. Das ist ein relativ langes Kapitel und ich werde einige Textteile nur zusammenfassen und ein paar Verse picke ich mir dann raus und die schauen wir uns dann noch ein bisschen genauer an. In den ersten Versen greift der Autor nochmal den Melchisedek auf und erzählt eigentlich die Geschichte nochmal, die wir jetzt gerade gelesen haben. Das ist fast 1:1 genau ident. Also er erzählt die Geschichte von Melchisedek noch einmal in den ersten drei Versen. Dann in den Versen 4-10 nimmt er wieder Bezug auf diese zweite Stelle in dem Psalmen, die wir gerade gelesen haben, 1. Mose 14, und sagt, Melchisedek ist größer und besser als dieser Abraham. Ja? Und das ist für die damaligen Zuhörer schon spannend gewesen, weil Abraham war so ein ganz ein großer, wichtiger Mann in ihrer Geschichte. Ja? Als Jude, der Abraham ist der Erste, das ist der berufen wurde von Gott. Das ist der, zu dem Gott gesagt hat, aus dir mache ich ein Volk. Das ist der Abraham. Und jetzt sagt da der Schreiber des Hebräerbriefes, dieser Melchisedek, ja, der ist größer als der Abraham. Ja, der ist wichtiger als der Abraham. Okay, spannend. Mehr aber nicht dazu. Könntest du natürlich gerne zu Hause nachlesen. Dann in den Versen 11-19 ist es dann so ähnlich. Da wird dann herausgestellt, dass das Priestertum nach dieser Ordnung von Melchisedek, also nach der Art und Weise von Melchisedek, besser ist als die aktuelle und diese alte Priesterordnung ablöst. Ja, was war die alte Priesterordnung? Es hat eigentlich bei Mose begonnen. Der Mose und der Aaron haben gemeinsam das Volk aus Ägypten befreit und der Aaron ist dann der Priester geworden. Und alle zukünftigen Priester waren eigentlich aus dem Stammbaum von Aaron. Und das ist es. Ein Priester, wenn man an Priester denkt, wenn man Jude ist, dann denkt man immer an Stammbaum und an Abstammung. Abstammung von Aaron, ja, oder zugehörig zum Stamm Levi. Aus dem Stamm Levi sind dann alle gewesen, die Priester geworden sind, beziehungsweise Priester, die unter Tempeldienst geleistet haben. Und der Melchisedek hat diese Linie nicht, diese Abstammungslinie. So, und trotzdem, diese Ordnung nach Melchisedek ist besser und löst die andere ab. So, jetzt kommt eine erste Bibelstelle, die da wirklich drin ist. Hebräer 7, 18 und 19. Da steht jetzt, damit ist also die Ordnung, die früher galt, außer Kraft gesetzt, weil sie sich als ohnmächtig erwies und letztlich keinen Nutzen brachte. Also Damit ist jetzt dieser alte Priesterdienst gemeint. Das Gesetz, sagt man ganz oft aus dem Alten Testament. Es sind diese ganzen Regeln und Dinge, an die sich die Juden halten mussten, ja, um geistlich oder ja, vor Gott sein zu können und um Opfer darbringen zu können. Ja. Ganz, ganz, ganz viel gibt es dazu zu sagen. Also das ist dieses Regelwerk. Aber diese alte Ordnung wurde außer Kraft gesetzt. Vers 19. Das Gesetz ist nicht imstande gewesen, zur Vollkommenheit zu führen. An die Stelle jener Ordnung ist etwas getreten, was uns eine Hoffnung gibt, die alles Frühere in den Schatten stellt und was uns einen ungehinderten Zugang zu Gott möglich macht. Ja, in der letzten Predigt haben wir schon ein bisschen was davon gehört. Ich glaube, der Werner war es. Stimmt das, Werner?
Ja.
Mit Heiligtum und so. Ja. Er hat diesen ungehinderten Zugang zu Gott möglich gemacht. Und hier ist schon wirklich die Rede von Jesus. Dann in den Versen 20 bis 28, aber da nehme ich auch nur drei raus, da geht es dann darum, dass das neue Priestertum durch Jesus besser ist als das andere. Ich habe damit eine Frage formuliert, warum das neue Priestertum durch Jesus besser ist. Warum ist es jetzt so viel besser? Nach der alten Ordnung gab es eine lange Reihe von Priestern. Einer folgte auf den anderen, weil sie alle durch den Tod daran gehindert wurden, im Amt zu bleiben. Ja, ist ja klar, die Priester sind alle der Reihe nach gestorben irgendwann. Dann gab es wieder neue. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist wieder diese Ordnung nach Melchisedek, diese ewige Ordnung, auf die der Bezug genommen wird. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, Jesus ist damit gemeint, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Jesus ist wie dieser Priester nach der Ordnung Melchisedeks, der ewig da ist. Und der ewig für uns eintreten kann. Und das heißt, für dein persönliches Leben, egal was du immer wieder vielleicht einmal falsch machst, Jesus ist ewig da, er wird immer da sein und er wird für dich eintreten. Und für uns als Menschheit, als Gesamtes. Jesus wird immer da sein. Und er war auch immer da. Und diese Erlösung, die Jesus gebracht hat, wirkt durch diese Ewigkeitsperspektive auch rückwirkend auf die Leute, die vor Jesus gelebt haben. Vers 26. Ein solcher Hohepriester war genau das, was wir nötig hatten. Wir haben diesen Hohepriester Jesus wirklich gebraucht. Ohne ihn ist es nicht gegangen. Einer, der durch und durch heilig und ohne jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Das Leben von Jesus war sündlos. Er war Mensch und Gott zugleich. Und in Vers 27 steht da noch, im Gegensatz zu den levitischen Hohenpriestern, also diese alte Ordnung, muss er nicht Tag für Tag Opfer darbringen und muss auch nicht mit einem Opfer seine eigenen Sünden oder muss nicht mit einem Opfer für eigene Sünden beginnen, ehe er für die Sünden des Volkes opfern kann. Nein, Jesus hat nur ein einziges Mal ein Opfer dargebracht, nämlich sich selbst. Und dieses Opfer gilt für immer. Das ist so konzentriert eigentlich, das Evangelium. So findet man es eigentlich selten an irgendwelchen Stellen in der Bibel. Jesus, ein Opfer für alle Zeit. Das ist das, was wir in vielen von unseren Liedern besingen. Und jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss. dieses neue Priestertum, das durch Jesus gekommen ist, ja, das ist in erster Linie mal befreiend. Ja, wenn wir es nochmal vergleichen, eben mit diesen ganzen Regeln, die es gab für die Juden, die waren voll gefangen in ihrem Alltag von diesen Regeln. Du musst das und das und das tun, damit du vor Gott kommen kannst. Und das ist jetzt ganz anders. Es zählt nicht mehr das, was wir tun für Gott, sondern es zählt das, was er für uns getan hat. Und ich glaube, dass das trotzdem, vor allem in vielen anderen Religionen, immer das Problem ist, dieser ganz andere Ansatz, dass die Leute versuchen, sich durch ihre Taten immer vor Gott gerecht zu machen. Du musst eben das und das und das tun. So war es im Judentum auch. Du musst das und das und das tun, dann bist du gerecht. Tust du es nicht, bist du nicht gerecht. Ähnlich in vielen anderen Religionen. Und im Christentum kann das auch immer wieder passieren, dass man glaubt, wir reden ja immer von den Dingen, die man tun soll, und das stimmt ja auch, und das ist ja auch gut und richtig, aber nicht um erlöst zu werden, sondern weil wir dankbar sind, zum Beispiel. Weil wir dankbar sind, was Gott für uns getan hat, tun auch wir etwas für ihn. Nur ein Beispiel dafür. Ja, und das nächste ist, dass es aber vielleicht auch ernüchternd ist. Was meine ich denn damit? Ernüchternd und doch ergreifend. Ja? Jesus hat Befreiung gebracht, aber es ist insofern ernüchternd, weil es immer nur um unsere Sünde geht. Es braucht immer noch ein Opfer. Er ist unser Opfer. Und da müssen wir uns wirklich selber an der Nase nehmen und erkennen, ja, wir sind im Innersten schon noch auch diese Leute, die gegen Gott rebellieren in einem gewissen Sinn. Wir sind schon Menschen, die noch in der Sünde leben, ja, wenn auch Gott uns befreit von Sünde, und wir reden noch von diesem Ding namens Sünde. Ich finde, es wäre ziemlich bitter, und das sehe ich aber auch leider immer wieder, auch bei ganz netten Leuten und freundlichen Leuten, dass dieses, und die Leute, die mich kennen, aus der Gemeinde vor allem, die wissen, ich sage das wahrscheinlich öfter, aber es begegnet mir halt oft. Ja. Es gibt viele Leute, die sind eh super und super nett und wirklich auch gut unterwegs und vielleicht auch in manchen Bereichen viel besser als wie, wenn man das so nennen will. Aber es fehlt ihnen das Bewusstsein, dass sie doch vor Gott Rechenschaft schuldig sind. Und sie mögen dieses Wort Sünde gar nicht. Ja, das ist ein böses Wort, über das spricht man nicht. Aber alles in der Bibel zeigt auf das eine hin. Wir haben diese Erlösung von der Sünde gebraucht. Wenn das nicht so wäre, dann kannst du, glaube ich, 60% von der Bibel ausreißen. Dann brauchst du das alles nicht mehr. Deswegen, ja, schon ernüchternd. Da gibt es schon noch was, wenn es auch befreiend ist. Und trotzdem ist es ergreifend, und damit meine ich im positiven Sinn, weil eben Gott uns trotz dieser Sünde liebt. Ich glaube, wir haben da heute schon so ein Lied gesungen, ich meine, das kommt eh öfter vor, ist eh klar, aber so sehr hat Gott die Welt geliebt, oder? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn zu uns sandte. Er nahm die Schuld dieser Welt auf sich, die Schuld. Und er starb am Kreuz auf Golgatha. Es war nötig. Ohne dem geht es nicht. Ohne dem ist Christentum kein Christentum. Weil für das ist Christus gekommen. Das ist das Hauptwerk von diesem Christus. Und jetzt zum letzten Punkt. Das ist jetzt nicht unbedingt die Hauptaussage von diesem Text, Kapitel 7 des Hebräerbriefes, aber das ist eine Sache, die mir für mich aufgefallen ist und die mir gefallen hat. Dieses neue Priestertum ist segensreich. Oder, ja, segensreich. Und wie meine ich das? Ich habe an diesen Melchisedek gedacht. Wie gesagt, von dem Melchisedek wissen wir eigentlich nicht viel. Der hat da einmal eine gute Sache gemacht. Und vielleicht sind wir auch manchmal so. Wir sind nicht so die obergroßen Heroes, die irgendwie große Dinge auf dieser Welt vollbringen. Aber vielleicht gibt es so das eine oder andere, das wir dann richtig machen. Und vielleicht kennt uns sonst niemand, so wie dieser Melchisedek, ja, gibt es vielleicht eine Sache, die man weiß, ansonsten weiß man nichts. Vielleicht fühlst du dich auch so, mich kennt keiner, ich bin nicht so wichtig. Aber dieser Melchisedek, ja, der hat seine Spuren hinterlassen. Die ersten 1000 Jahre später taucht er plötzlich in einem Psalm auf. Nochmal 1000 Jahre später, also 2000 Jahre später, taucht auch wieder auf, was er gemacht hat. Und mittlerweile sind wir nochmal 2000 Jahre später, also 4000 Jahre später, reden wir immer noch von diesem Melchisedek.
Daniel, danke für den Melchisedek.
Alles gut.
Ich
wollte gerade sagen, sei gesegnet. Liebe Grüße an die Familie. Ja, eigentlich war das jetzt eh passend. Ich mache auch einen Abgang, die Peter war noch zuerst. Ja. Ja, Herr Jesus, es ist einfach arg unser Leben. Wenn wir schauen in der Geschichte oder gerade aktuell, wie es immer so zugeht. Und wir sehen schon, dass vieles einfach nicht passt in ihrer Welt. Und wir danken dir für die Gesetze, die du gegeben hast, deine Regeln, die teilweise oder viele auch einfach nur gute Ideen waren. Wenn wir an die 10 Gebote denken zum Beispiel, was du durch Mose gegeben hast, würden sie alle daran halten, würde es viel besser ausschauen. Aber wir kriegen das nicht so ganz hin. Und wir haben über viele Jahre gesehen, dass das die Menschheit einfach nicht so packt ohne die. Und dann bist du auf diese Welt gekommen, Herr, und hast vieles anders gemacht. Herr, das heißt nicht, dass sie alles umdreht hat auf der Welt. Das sehen wir jetzt auch natürlich immer noch. Aber ich für mich persönlich bin dankbar, dass ich dich jetzt als diesen Retter kennenlernen habe dürfen. Als diesen Erlöser, der den Schritt auf mich zugemacht hat. Der alles vorbereitet hat, damit ich zu dir kommen kann. Damit ich ja sagen darf. Danke, Herr, dass du für uns, für unsere Schuld gestorben bist, auch auferstanden bist, dass du uns das verheißen hast, dass wir auferstehen werden. Danke, dass du uns von dem Stress der Gesetze befreit hast und dass wir entspannt dir nachfolgen dürfen. Und aus Dankbarkeit heraus und nicht aus Zwang heraus. Ja, Herr, und ich wünsche mir das auch für mein Leben, dass ich Segensspuren ziehen darf. Und ich bete, dass wir das als Gemeinde schaffen. Wenn wir auch eine kleine Gemeinschaft sind und vielleicht die Leute in Mistelbach auch nicht viel von uns wissen, so bete ich aber, dass trotzdem, Herr, der Segen gestreut wird. Dass wir ein Segen sein dürfen für andere. Und dass dann irgendwann wer von uns redet, ist uns eigentlich gar nicht so wichtig, sondern so wie es im Hebräerbrief dann auch ist, wo man dann eigentlich auf dich kommt und wo dann nur mehr von dir gesprochen wird, das wünschen wir uns auch für uns, als Einzelpersonen und als Gemeinde, dass du dann im Zentrum stehst. Amen.